Guten Morgen. Ja, wie der Herr so führt, es ist eine wunderbare Einleitung, die mich so richtig erfreut und erfrischt hat, weiterzumachen. Nämlich gerade das möchte Gott uns heute Morgen vor Augen führen. Ja, wir sind ein Teil, wir sollen mitmachen. Wir sollen persönlich unsere Verantwortung wahrnehmen als Kinder Gottes und dann uns in die Gemeinde einsetzen. Zuerst mal persönlich, eine persönliche Begegnung mit dem Herrn zu haben, aber dann auch in der Gemeinde weiterzumachen. Und da wollen wir heute Morgen dann weiterfahren im Studium mit dem ersten Thessalonicher Brief, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind und wollen dann weiterfahren. Aber bevor wir die Bibel aufschlagen im ersten Thessalonicher, möchte ich doch noch mit uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir. Wir danken dir, dass du uns deine Gegenwart versprochen hast, dass dein Heiliger Geist mitten unter uns ist. Und wir wollen dich bitten, dass du dein Wort jetzt in unserem Herzen lebendig machst. Dass du jedem vor Augen führst, was du von ihm möchtest und was ja er vor dir steht. Herr, sei du jetzt da und mach dein Wort lebendig. Und ich danke dir dafür. Amen. 1. Thessalonicher Brief. Wir sind heute am zweiten Kapitel, wir müssen das noch ein bisschen erweitern ab dem Vers 13. Und dann kommen wir noch, wenn die Zeit reicht, zum Kapitel 3. Wir wissen, dass dieser erste Brief der Thessalonicher der persönlichste Brief des Apostels Paulus ist. Und eines der ersten Briefe, die er geschrieben hat, ja, eigentlich der erste Brief, den wir hier im Worte Gottes vor uns haben, den der Apostel schrieb. In diesem Brief finden wir sein Herz, das Herz des Apostels, wie er fühlt, wie er denkt, wie er seine Gemeinden, die er gegründet hat durch die Gnade des Herrn, ja, wie er ihnen ja nahe ist. Er hat andere Gemeinden gegründet. Er war auf der zweiten Missionsreise und da war Derbe. Hat er eine Gemeinde gegründet, da war Philippi, ja, wir kennen den Kerkermeister, da war eine Gemeinde, da waren Gläubige, da war dann auch Beröa, wo die Leute studiert haben, ob sich das verhielt, was der Apostel Paulus geredet hat. Und auch da entstanden Gemeinden. Aber er hat eine Gemeinde ganz besonders im Augenblick, in seinen Augen, und das waren die Thessalonicher. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Thessalonicher einfach die Gemeinde, die ihm am Herzen lag. Ja, für die er besorgt war, denen er seine Liebe zeigte und sich für sie einsetzte. Es war die jüngste Gemeinde, gerade da, wo er am meisten erfahren durfte, wie der Widersacher gegen ihn war, wie die Trübsal ja die ganze Gemeinde durchschüttelt. Und als er dann, ja, einige Monate später in Korinth war und der Timotheus zu ihm kam, da schrieb er diesen Brief an diese Gemeinde und hat alles nochmal so aufgewärmt und hier niedergeschrieben, was wir im ganzen Brief sehen. Der eine Teil ist Vergangenheit und hat sie wieder hervorgeholt, die Gründung, aber dann hat er auch auf die Probleme ist er dann eingegangen, die in dieser Gemeinde war. Er war der Mithelfer, ja, er war der Gründer, ja, dieser Gemeinde, er wurde von Gott gebraucht. Und so schrieb er in ein paar Jahre später an die Korinther, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, und zwar so, dass Gott selbst durch uns euch ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das war sein ganzes Leben. Und das hat ihn geprägt. Und da war seine Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu seinen Kindern. Die Gemeinden. Er hat die Geburt der Gemeinde erlebt. Er hat gesehen, wie Gott Menschen verändert. Total verwandelt. Und wenn wir dann den Thessalonicherbrief aufschlagen, da können wir lesen, wie es eigentlich dazu kam. Kommen wir jetzt zu Kapitel 2. Im ersten Thessalonicherbrief, da heißt es, Vers 1 und 2, Denn wir wissen selbst, Brüder, schreibt jetzt Paulus, von unserem Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich gewesen ist, sondern obgleich wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. So war die Situation, in der Paulus in diese Stadt Thessalonich kam. Eigentlich, ja, müsste man sagen, ja, er hat gelitten, ja, wie er hier schreibt, er hat gelitten, er war misshandelt geworden, ja, in Beröa wurde gesteinigt sogar, und doch verkündigt er freimütig das Evangelium. Das war seine Liebe, das war sein Einsatz, das war sein Ein und Alles, das Evangelium Jesu Christi. Musste ich mich fragen, hätten wir das auch so gemacht? Wären wir auch so, ja, einsatzfreudig, wenn wir kurz zuvor so gelitten hätten? Oder hätten wir zuerst mal gesagt, naja, wir brauchen mal ein paar Wochen Erholung, ja, Urlaub vom Stress, das ist einfach zu viel, jetzt muss ich mich mal zuerst entspannen. Aber das hat Paulus nicht gesagt. Er war freimütig im Geist Gottes, um das Evangelium zu verkündigen. Er hat nicht auf sich geschaut, sondern auf die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und was geschah? Er hat in dieser Freimütigkeit das Evangelium verkündigt und Gottes Wirken gesehen, wie er Menschen verändert. Und das darf in unserem Leben auch geschehen. Das ist auch unsere Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen. Auch wir sollen ja in unserem Herzen sehen, dass Gott selbst uns berufen hat, wie ich es vorher schon gelesen habe, als Botschafter an Christi Stadt, um andere zu vermahnen im Namen des Herrn, kommt zu Jesus, kommt zum Glauben. Es gibt nur einen Weg zu Gott, nur einen Weg in den Himmel. Komm und nimm ihn. Und das ist unsere Aufgabe, solange wir umgeben sind von verlorenen Menschen. Wir müssen ihnen das Evangelium sagen. Wir haben keine Entschuldigung, denn wir sind dazu berufen. Paulus schreibt im Rückblick auf diese Momente, als er in Thessalonich gepredigt hat, und zwar in Kapitel 2, Vers 13. Und das ist eigentlich der Schlüsselvers vom ganzen Buch, dieser Vers 13. Und es ist gut, wenn wir mal dann zu Hause sind und diesen Vers einmal auswendig lernen. Ja, es kostet zwar ein bisschen, aber das ist ein Vers, der so wichtig ist. Den können wir mal uns anstrengen, um auswendig zu lernen und ihn in unser Herz hineinzubrennen. Da heißt es, wir lesen Vers 13 von Kapitel 2. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass, dass als ihr in Thessalonich von uns das Wort der göttlichen Predigt empfingt, ihr es aufnahmt, nicht als Menschenwort, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, welches auch wirkt in euch, die ihr glaubt. Das ist so eine Zusammenfassung von dem, was am wichtigsten war, was Paulus weitergegeben hat. Es ist ein Schlüssel, ja, um das Wort, das gepredigt wird von den Kanzeln, ja, mit dem Worte Gottes, aus dem Worte Gottes, dass wir es nehmen wirklich als Gottes Wort. Das ist die zentrale Wahrheit. Das war der Wendepunkt in dieser Stadt Thessalonich, weil sie die Predigt, das Wort von Paulus genommen haben als Gottes Wort. Und es wirkte in ihnen, weil sie daran glaubten. Und so ist auch bei uns heute, ja, wenn wir göttliche Predigt hören, wenn wir Predigt hören aus dem Worte Gottes und es in uns aufnehmen als Gottes Wort, dann wird es in uns wirken, dann wird es Frucht tragen, dann ist der Heilige Geist in unserem Leben tätig. Und das ist etwas Wichtiges. Da kann man nicht da sitzen und sagen, naja, der hat mal sich hier gut vorbereitet oder der hat mal ein gutes Wort gemacht, der war mal was anderes. Ja, das wird dann schon wieder gehen. Aber nein, Wenn der Geist Gottes in deinem Herzen irgendwas mahnt, irgendetwas aufdeckt, irgendetwas sagt, irgendwie eine Ermutigung schenkt, dann ist es von Gott. So wie Paulus es hier geschrieben hat, ja, ihr habt es aufgenommen, nicht als Menschenwort, sondern wie es denn wahrhaftig ist, als Gotteswort, welches wirkt in euch, die ihr glaubt. Wir erkennen in diesem Vers drei wichtige Punkte. In diesem Vers 13, das ist mir so wichtig, dass wir auch darüber mal nachdenken. Und zwar zuerst einmal die Dankbarkeit des Apostels für die Möglichkeit der Predigt im Allgemeinen, ja. Er durfte an diesem Ort, in dieser Gemeinde Thessalonich, einfach das Wort, und wie heißt es hier, in freimütiger Weise weitergeben. Und da ist etwas Wunderbares auch hier, hier heute, in diesem, an diesem Ort, es ist Gnade Gottes, dass wir in all dieser Freiheit hier das Wort Gottes verkündigen dürfen. Das ist ein Geschenk. Es gibt manche Länder, es gibt manche, ja, Gemeinden, die nicht diese Freiheit haben, die nicht so zusammenkommen dürfen, wie wir jetzt hier heute. Und da sollen wir doch wirklich so von Herzen dankbar sein, dass wir dies hier gemeinsam tun dürfen, uns unter dem Wort Gottes in aller Freiheit zu versammeln. Dann ein weiterer Punkt in diesem Vers, den wir da gelesen haben in Vers 13, ja, ist die Aufnahme der Predigt, die von Paulus gepredigt wurden, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Und das ist doch mein Wunsch, das ist eigentlich unser aller Wunsch und Gebet, dass wir wirklich den Geist Gottes in unserem Leben wirken lassen. Dass er in jedem von uns zum Zug kommt, dass wir erbaut sind und diesen Raum verlassen dürfen und dem Herrn danken dürfen. Danke, Herr, für das Wort, das du heute zu mir gesprochen hast. Ich will es anwenden in meinem Leben. Und als Drittes sehen wir, wer glaubt, erfährt die Wirkung des Wortes. Und das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen von uns, von euch und uns. Wenn wir dem Worte glauben, es Recht geben, wenn wir daran festhalten und sagen, Herr, du hast heute zu mir gesprochen, es ist dein Wort, ich nehme es aus deiner Hand, du hast mich korrigiert, du hast deinen Finger auf Stellen gelegt, die vielleicht mir unangenehm sind, ich nehme aber es von deiner Hand, hier, ändere mich oder mache, was du willst, und dann wird der Herr in dir wirken. Es ist eine Tatsache, wer glaubt, der wird die Wirkung erleben, auch heute Morgen. Die Wirkung damals durch dieses Wort, das Paulus gepredigt wurde, war eine ganz gewaltige. Die stellte alles in den Schatten, was sonst in dieser Stadt war. Es entstand etwas ganz Neues, etwas nie Dagewesenes. Und zwar in dieser Stadt entstand eine Gemeinde, entstand ja, eine Gruppe Menschen, die den Herrn als persönlichen Heiland erlebt haben, die ihr Leben total verändert bekamen, die von einem, ja, Götzenanbetung hin umverwandelt wurden in eine Gottesanbetung. Und das darf in unserem Leben auch sein. Auch wir sollten so leben. Ja, und es gibt Zeugnis in diesem Buch, wo der Paulus im Kapitel 1 nochmal darauf eingeht und sagt, ja, liebe Leute, so war das bei euch. Ihr wurdet so verändert, wenn wir in Kapitel 1 lesen, Vers 9 und 10, was das Wort Gottes in diese Gemeinde veränderte, da heißt es in Vers 9 und 10 in Kapitel 1, denn sie selbst erzählen, das ist die Umgebung, all die Leute, die dort, ja, von den Thessalonichern gehört haben. Ja, sie erzählen uns, wie wir Eingang gefunden haben. Und dann heißt es, wie ihr euch von den Abgöttern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das war die Gemeinde, das waren die Gläubigen. Und ich hoffe, dass jeder ja auch diese Erfahrung in unserem Leben hat, dass er so verwandelt, so verändert wurde durch Jesus Christus, dass er von den Abgöttern, ja, zu Gott sich hinbekehrt hat, dass er einen totalen Wandel in seinem Leben erfahren hat. Und wer vielleicht noch mal zurückgeblickt hat, der soll sich daran erinnern, ja, die Entscheidung zu Jesus ist einfach eine Abkehr von der Welt, von den Götzen, von all dem, was die Welt bietet, und eine Inkehr zu Gott, dem lebendigen Gott zu dienen und auf den Sohn Gottes zu warten. Das ist auf einer Seite die wunderbare Wirkung des Geistes Gottes, der Bekehrung, wenn wir an das Wort Gottes, an das Evangelium glauben. Aber damit kommt auch die zweite Tatsache, und die beleuchtet uns der Apostel Paulus auch in diesem zweiten und dritten Kapitel. Ja, da entstehen auch Feindschaft. Feindschaft, Trennung mit der Welt, Trennung von den anderen, ja, dass wir nicht von der Welt sind, sondern dass wir jetzt Kinder Gottes sind, dass wir himmlische Berufung haben. Und da kommen dann Verfolgung und Trübsal ins Spiel, weil die Welt uns nicht versteht. Sie versteht nicht das Geistliche, denn es muss geistlich verstanden werden. Und so sagt Paulus auch zu ihnen in Kapitel 3, Vers 3, damit niemand wankend werden in diesen Trübsalen, die er bei dieser Gemeinde gesehen hat und von der er gehört hat. Denn ihr wisst selbst, schreibt er, dass wir dazu bestimmt sind. Wenn es dir noch fremd ist, dass du in dieser Welt Anfechtungen hast, dass dir Probleme macht, dass du Trübsal hast, dann wundere dich nicht. Es ist unsere Bestimmung als Kinder Gottes, uns ja nicht mit der Welt uns gleich zu tun. Ja, die Welt wird uns hassen. Und das ist die Feindschaft zwischen ja, der Welt und dem Geistlichen. Der Welt, die der Feind, ja, Satan beherrscht, und dem Reich Gottes, das in uns hineingelegt wurde durch den Geist Gottes. Wie viele Zeugnisse habe ich schon gehört, wie Menschen durch das Wort göttlicher Predigt verwandelt wurden, total verwandelt wurden. Und ich glaube, dass jeder von euch doch auch eine Geschichte hat, wie Gott in seinem Leben ihn verwandelt hat. Das durfte ich auch in meinem Leben erfahren, wie das Wort Gottes mich verwandelt hat, wie es Veränderungen geschafft hat, wie es einen neuen Menschen aus mir gemacht hat. Aber auch in meinem Leben musste ich erfahren, dass es auch da eine Trennung gab zwischen dem, was ich früher gemacht habe, und dem, was ich jetzt bin. Ja, ich war da 17 Jahre alt, mitten in der Welt, habe alle mögliche Musik und so weiter gehört und ein Leben geführt, das so richtig in aller Freiheit war, obwohl ich christlich erzogen wurde und die Abendandachten mit meinen Eltern und so weiter alles mitgemacht habe, aber trotzdem im Herzen total Welt. Und da heißt es, Schlussstrich, jetzt bist du anders. Ja, ich war damals ja mit den Programmen von Television, also TV, ja, viel, viel beschäftigt, Stunden verbracht. Dann habe ich ein Schild genommen, neues Leben in Jesus, und habe das auf die Mattscheibe geklebt. Trennung. Und das hat mir geholfen, genau das ja zu tun. Es ist ein Schritt, es ist eine persönliche Entscheidung. Und da müssen wir uns, ja, wie der Bruder in der Einleitung gesagt hat, André, ja, das ist eine Aufgabe, das ist ein Training, das ist ein Kampf. Da können wir uns nicht einfach so gehen lassen und sagen, na ja, wenn der Herr nicht ein Blitz und Donner vom Himmel gibt und mir dann das rindert, dann ist alles noch erlaubt. Nein, du bist selbst verantwortlich für dein Leben, was du machst und wie du es machst. Du kannst nicht einfach so sagen, ja, der Herr wird da schon mir zeigen, wenn das falsch ist. Nein, er hat dir in dem Wort schon alles gesagt. Was erwartest du? Ein Engel? Ein Blitz vom Himmel? Um dir den Weg zu zeigen, nein, hier das Wort, es soll studiert werden, du sollst hineinblicken. Hier ist alles geschrieben, was zu einem göttlichen Wandel dient. Und da müssen wir uns anstrengen, da müssen wir lesen, da müssen wir studieren, da müssen wir forschen. Es geht nicht einfach so. Es ist wichtig, dass wir eine feste Grundlage in unserem Leben haben. Gott will uns verwandeln, will dich immer mehr in das Bild Jesu Christi umgestalten, wenn du den Schritt gemacht hast, Jesus dein Leben zu geben. Wenn du ja ihm dich ausgeliefert hast, wenn du die Vergebung der Sünden erfahren durftest, wenn du diese Neugeburt erfahren durftest. Aber ich möchte auch dich ansprechen, lieber Freund, wenn du diese Erfahrung noch nicht in deinem Leben gemacht hast. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die Leben schenkt. Und wenn du es noch nicht in deinem Leben erfahren hast, dann heißt es hier, dann glaube es und Gott wird dich verwandeln. Heute möchte er dir ein neues Leben schenken, wenn du es noch nicht hast. Er möchte dich ja zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben ja erwecken. Komm zu ihm, heute ist deine Möglichkeit. Der Geist Gottes will Frucht wirken. Er möchte seine Arbeit in jedem von uns tun. Glaube, und es wird dir zur Erfahrung werden. Im nächsten Abschnitt, wenn wir weiterfahren im 1. Thessalonikerbrief, sehen wir das Verlangen des Apostels, die Gemeinde ja von Thessalonik zu sehen. Er möchte sie wirklich besuchen. Wir können in der Apostelgeschichte 17 eigentlich die Geschichte ja lesen, die der Apostel Paulus, ja, damals ja Lukas, niedergeschrieben hat, um uns zu zeigen, wie Paulus ja in der zweiten Missionsreise in diese Stadt kam. Er war nur 3 Wochen dort, nur 3 Sabbate konnte er predigen. Und dann musste er fluchtartig diese Stadt verlassen. Wie schmerzhaft musste es für ihn gewesen sein, ja, diese neuen wiedergeborenen Menschen ja 3-mal gepredigt, ja 3 Wochen lang ja unterwiesen haben und dann fluchtartig den Platz zu verlassen. Er musste wirklich ja ein Herzbluten haben, ja seine Kinder, die neu geboren wurden, dem Herrn zu übergeben und sagen, Herr, aber es ist doch so viel notwendig, ja, sie sind in so großer Anfechtung und da sehen wir seine große Liebe, seine Besorgnis, alles, was wir ja in dem Kapitel 2, Vers 1 bis 12 lesen, sehen wir sein Herz, seine Besorgnis, seine Verbundenheit mit diesen Menschen. Und Wolfgang hat uns das vor 3 Wochen ja sehr vor Augen geführt, die Liebe des Apostels Paulus zu seiner Gemeinde, zu dieser Gemeinde von den Thessalonicher. In Vers 7 heißt es, er war mütterlich zu dieser Gemeinde gewesen. Das heißt, er umsorgte sie, er pflegte sie, er ernährte sie. Und dann heißt es weiter in Vers 11, er war auch väterlich in der Gemeinde und ermahnte, ja, tröstete und bezeugte, gab Argumente im Glauben, dass sie weiterkamen. Aber er musste fluchtartig den Platz verlassen und sie sich selbst überlassen. Und das beschäftigte den Apostel sehr. Und wenn wir da in diesen nächsten Versen hineinblicken, dann sehen wir, ja, dass er ja wirklich sehr darunter litt, dass er diese Gemeinde ja sich selbst oder in dieser Weise dem Herrn anbefehlen musste, in all ihren Trübsalen und Anfechtungen. Und ich musste da daran denken an Eltern, die zum Beispiel Kinder haben und die sie sich selbst überlassen müssen, wegziehen müssten und die Kinder da lassen. Und ja, wie ihr Herz doch besorgt um jedes Einzelne von ihnen wäre. Ja, und sie alles Mögliche versuchten, um ihnen zu helfen, ihnen beizustehen, ihnen Trost zu geben, ihnen ja Beistand zu gewähren. Und so können wir uns das Herz des Apostels vorstellen, wie er praktisch für diese Gemeinde da war, wie er Anteil am Leben suchte. Und da musste ich mich fragen, wie steht es mit uns? Wie ist es mit unserer Liebe zur Gemeinde Gottes, zu Kindern Gottes, zu den Geschwistern? Sind wir auch so, ja, besorgt um den anderen? der auch geliebt ist von Gott, der auch verändert wurde von Gott wie ich, der auch Notwendigkeiten hat, der auch in Trübsalen und Anfechtungen steckt. Wie handle ich ganz persönlich? Denke ich nur an mich, dass ich getröstet werden müsste, dass ich doch vom anderen besucht werden müsste und so weiter. Paulus schreibt in Vers 17 bis 20 Folgendes. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, also er sagt, ja, verwaist ist wie abgeschnitten, weg. Und dann, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir uns umso mehr befleißigt, eure Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus nämlich, einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus hat alles daran gesetzt, die Thessalonicher zu besuchen. Und er zeigt uns in diesen Versen auch auf, dass wir es auch mit einem Gegenspieler zu tun haben. Ja? Einem Feind, der uns verhindert, der uns alles andere in den Kopf setzt, als auf dem richtigen Weg, ja, das zu tun, was wichtig wäre. Ja, liebe Geschwister, wir haben einen Gegner, der nicht will, dass wir für andere da sind, dass wir andere ermutigen, ja, sie sogar besuchen und ihr Bestes suchen. Da ist ein Gegenspieler, der uns alles andere in den Kopf setzt, der uns die Zeit raubt und sagt, ja, du hast doch keine Zeit, du hast so viele andere Sachen zu tun. Ja, wie, was wird er denken, wenn du mit ihm anrufst und mit ihm reden willst oder ihm ein Wort geben willst oder so? Paulus lehrt uns, dass wir nicht auf diese Eingebungen, ja, die uns die Zeit raubt, eingehen sollen. Der Gegner ist da, aber wir sollen ihm keinen Sieg zuschreiben. Wir sollen weiter unseren Weg ungehindert gehen. Wir sollen einfach das tun, was Gott uns ins Herz legt. Und das hat auch der Paulus gemacht. Und er hat immer wieder versucht, zu dieser Gemeinde ja zu kommen. Und schlussendlich konnte er nicht zu ihnen kommen, aber er hat diesen wunderbaren Brief geschrieben und hat durch diesen Brief Wunderbares in dieser Gemeinde wieder wirken dürfen. Und zwar auch in unserem Leben. Ja, er hat zweimal wollte er gehen, eigentlich dreimal, aber er hat nicht aufgegeben. Da musste ich mich fragen, wie schnell geben wir auf, wenn in unser Herz kommt, ja, wir sollten den anderen anrufen, wir sollten mal einen Besuch machen, wir sollten mal auf den anderen zugehen und ihm sagen, was denkt er, wie fühlt er sich, kann ich für ihn beten, gibt es ein besonderes Anliegen und so weiter. Ja, und dann kommen so andere Dinge, ja, du hast doch keine Zeit, du musst doch das und das noch erledigen, ja, und das ist, wie wird er das auffassen, da wird er sich angegriffen fühlen und was kommt noch vom Feind noch alles in unsere Gedanken hinein. Paulus schreibt, ja, er hat immer mit großem Verlangen, ja, nach dieser Gemeinde sich gesehnt, sie zu besuchen. Aber der Herr hat es einfach noch nicht geschenkt und deshalb brauchte er eine andere. Ja, er war immer besorgt. Er suchte die Anteilnahme. Welches Verlangen haben wir ganz persönlich für unsere Geschwister, für unseren Bruder, für unsere Schwester? Haben wir noch ein Verlangen, sie zu sehen, oder denken wir, ja, ein Sonntag reicht es im Gottesdienst, naja, sonst, ja, bis zum nächsten Sonntag wieder. Oder hören wir von einer Anfechtung einer Schwester, die vielleicht krank ist, die kämpft, und ja, von einem Bruder, der nicht weiter weiß, von einer Depression einer Schwester, ja, dann gehen wir vielleicht um, ja, nächsten Sonntag wollen wir mal aufrufen zum Gebet und dann ist es gut. Ja, wir sind doch Geschwister. Haben wir diese Sehnsucht nach dem anderen zu helfen? Ja, es gibt die Hauskreise und jetzt wunderbar die Anweisung, auch diese Freizeit. Und das ist doch die wunderbarste Möglichkeit, ja, mit dem anderen sich zu treffen. Ja, mal mit dem anderen einen Spaziergang zu machen und zu sagen, hör mal, ich möchte doch schon lange mal mit dir reden und dich fragen, wie es dir doch eigentlich in deinem geistlichen Leben geht. Kann ich für etwas beten? Und da gibt es Gespräche, da möchte der Herr doch jeden eins von uns gebrauchen. Und da können wir die richtige Gemeinschaft vor dem Herrn so richtig pflegen oder diese Sehnsucht stillen, ja, dem anderen, ja, sich von Gott gebrauchen lassen, ihm zu geben, was Gott möchte. Ja, dass unsere Worte doch zu einer geistlichen, göttlichen Wahrheit wird, die den anderen stärkt. Wir sind da nicht wichtig, aber Gott ist wichtig. Wir sollen ihn verherrlichen. Wir sollen sein Wort weitergeben. Welche Sicht haben wir zu unserem Nächsten? Paulus sagt in Vers 19 und 20 hier im zweiten Kapitel: Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Ja, Paulus war der Prediger, den Gott gebrauchte. Und er war so mit seiner ganzen Liebe verbunden mit dieser Gemeinde, aber auch andersrum war er vor Gott voller Freude, weil er wusste, dass es Gottes Arbeit war und dass Gott so wirkte und ihn gebrauchte und es so für ihn zum Ruhmeskranz wurde. Nicht, dass er dann sagte, hey Paulus, du warst aber gut. Nein, es ging um die Ehre Gottes. Und das soll in unserer Gemeinde oder in unserem Leben auch so sein. Dazu sind wir berufen, Botschafter, Hilfe, ja Geschwister, Bruder, Schwester, zum Nächsten zu sein. Dann haben wir auch einen Ruhmeskranz, wo Gott uns gebrauchen konnte, dem anderen zum Segen. Nicht aus egoistischer Sicht, dass man sich auf die Schulter klopft und sagt, ja wunderbar, hast du das jetzt gemacht. Sondern nein, es geht doch nur um die Verherrlichung Gottes in unserem Leben. Dass Gott jeden von uns gebrauchen kann, dem anderen aufzurichten, zu helfen, ihm zu korrigieren oder was Gott gerade geplant hat, was wir dem anderen weitergeben sollen. Wir sind gefragt. Die Frage ist, wo hast du dich zum letzten Mal eingesetzt? Wo konnte Gott dich gebrauchen? Willst du dich überhaupt von Gott gebrauchen lassen oder bist du zufrieden mit der ruhigen Stellung, die du hast? Ja, lass mich in Ruhe. Ja, ich gehe zum Gottesdienst und höre das Wort, das ist wunderbar und nehme das nur an, ja, was mir gefällt und was in mein Leben, in meinen Denkweisen passt und sonst lasse ich die Finger davon. Du wirst den Segen Gottes nicht haben. Nämlich das Wort Gottes, wie haben wir es gelesen, wirkt, wenn wir es glauben. Und glauben heißt annehmen, in Verwirklichung machen. Es ist eine große Aufgabe, die Gott für dich hat. Lass dich doch von ihm gebrauchen. Du wirst dich wundern, für was Gott dich alles gebrauchen will, wenn du bereit bist zu gehen, wenn du bereit bist, die Aufgaben in Angriff zu nehmen. Kommen wir jetzt zu Kapitel 3. Ja? Kapitel 3, die Besorgnis des Apostels um seine Gemeinde, seine geistlichen Kinder. Wir kommen immer wieder drauf, in Vers 1 bis 5 heißt es, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel uns, in Athen alleine gelassen zu werden und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens halber, auf dass niemand wankend werden in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir es vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst, darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Paulus konnte es nicht ertragen, dass seine geistlichen Kinder in Gefahr standen, den Glaubenskampf zu verlieren, überfordert zu sein. Und deshalb sandte er ihnen Hilfe. Und das war ja sein Mitstreiter Timotheus. Er schickte nicht irgendwen, sondern er schickte seine rechte Hand. Ja, den besten Mitarbeiter, den er hatte. Er schickte Timotheus. Timotheus, ein junger Mann, der im Dienst gereift und verständig und vollmächtig wurde. Er ist gewachsen im Umgang mit dem Wort, im Umgang in dieser Reise mit Paulus. Er hat an sich gearbeitet, er hat trainiert, wie der Bruder am Anfang gesagt hat. Er hat sich eingesetzt und so sollten wir es uns auch machen, ja? Denn er sagt in Vers 2, was ist dieser Bruder, was ist dieser Timotheus? Er ist ein Bruder, das heißt also ein Gläubiger, Tiefgläubiger, ein Kind Gottes. Und dann sagt er weiter, er ist ein Diener Gottes. Ja, er hat sich gebrauchen lassen und er lässt sich von Gott ja hineinberufen, diese Aufgabe zu dienen. Und dann heißt es noch weiter, er ist ein Mitarbeiter am Evangelium. Er predigt das Wort Gottes. Er gibt das Evangelium weiter. Musste ich selbst fragen, was bist du geworden? Was konnte Gott, der Herr, aus deinem Leben machen? Du setzt dir selbst die Grenzen. Gott möchte dich in wunderbare Weise gebrauchen. Aber es kommt auf deinen Glauben an. Was bist du? Hast du in den letzten Jahren zugenommen in deinem Glauben, in deinem geistlichen Leben? Hast du dich eingesetzt in dieser Gemeinde Gottes, die Gott dir anvertraut hat? Oder bist du nur ein Schmarotzer? Entschuldigung. Wie sieht es aus bei uns, wenn wir unsere bedürftigen Bruder oder Schwester sehen? Kranke, die angefochten sind, Neubekehrten, die schon länger nicht mehr zur Versammlung kommen, Geschwister, von denen wir wissen, dass sie Probleme, Depressionen, Schwierigkeiten in ihrer Familie haben. Wie geht das uns ans Herz? Geht das überhaupt noch an uns? Was machen wir? Wir sollen mit ganzer Hingabe, mit ganzer Liebe, ja Liebe üben, verständnisvoll sein, Trost geben, Wort Gottes weitergeben, es ins Gebet einschlagen, einbringen und ihnen beistehen. Wie hoch ist da mein Einsatz? Paulus sah die Gefahr der Trübsal und Verfolgung. Er sagt in Vers 3, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Und dann in Vers 5b, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Ja, wie sehen wir eigentlich diesen Vers in unserem Leben, wenn wir auf unseren Bruder blicken und dann sagen, naja, da ist er selber schuld, warum kommt er nicht mehr zum Gottesdienst? Ja, er ist doch selber, ja, er ist verantwortlich für sich. Aber wir sollten doch Liebe üben, Verständnis zeigen, ja in seinen Problemen ihn besuchen und ihm helfen, wieder Mut zu haben, Gemeinschaft zu suchen. Manchmal ist es so, dass man nicht mehr kann. Da ist es wichtig, dass man einen Bruder, eine Schwester hat, die einem Mut zuspricht und sagt, komm, wir wollen zusammen mal wieder zum Gottesdienst gehen. Ich hol dich ab. Fahren wir weiter in unserem Text, kommen wir ja zurück und erkennen die Hauptessenz des Glaubens. Und da lesen wir in Kapitel 3, und zwar Vers 6 bis 8, drei Dinge. Treue im Glauben, das ist die Hauptessenz des Christenlebens. Treue im Glauben, Liebe und Gemeinschaft. Lesen wir in Vers 6 bis 8. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündigt hat und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen. Deswegen, Brüder, sind wir an all unserer Not und Drangsal über euch getröstet worden durch euren Glauben, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Glauben. Wunderbare Verse. Welch große Freude ist es, wenn man von Geschwistern hört, wie sie im Glauben weitergemacht haben, wie sie im Herrn gestärkt und bewahrt worden sind, wie sie nach der Gemeinschaft sehen. Und das war hier die Stärkung, die Erfreude von Paulus, als der Timotheus dann zurückkam von dieser Gemeinde zu Thessalonich und erzählte, wie es wirklich ging. Ja, dass sie überwunden haben in all ihren Trübsalen und Drangsalen. Ja, dass sie, wie heißt es hier, im Glauben verstanden, dass sie in der Liebe waren und dass sie Sehnsucht hatten, nach der Gemeinschaft auch ihn zu sehen. Das ist Freude und Stärkung im Dienst. Und das durfte auch Paulus erfahren. Und das ist auch wichtig in unserem Leben. Und da ist ein weiterer Punkt, für den wir verantwortlich sind. Wir sollten unsere Glaubenserfahrungen auch den Geschwistern weitergeben, mitteilen. So wie dieser Bruder heute Morgen ja in dieser Einladung. Es ist wunderbar, wie Gottes Geist uns so wunderbar führt. Wie er erzählte, wie Gott ihn angesprochen hat durch diese Vorbereitung, durch sein Wort selbst. Und so ist es auch in unserem Leben. Es ist uns eine Freude, wenn wir uns selbst mit dem Wort beschäftigen und wenn wir erfahren dürfen, wie Gott Geschwister gebraucht, mich zu segnen. Und das können wir auch weiter sagen und sagen, ja, letzten Sonntag, das war so ein wunderbarer Gottesdienst. Ja, wo Uwe so richtig uns gezeigt hat, was es heißt, in dem Lebensschiff zu sein, wo die Stürme toben. Wenn Jesus bei dir ist, dann ist Friede da. Wie ist deine Erfahrung? Du sollst auch die Liebe zu deinen Geschwistern mitteilen. Danke doch einmal für all die Fürbitte, die sie für dich gemacht haben. Geh mal auf den Bruder zu und danke ihm für seinen Besuch oder sein Telefongespräch oder seine Botschaft, die er durch WhatsApp dir mal geschickt hat, das dich so gestärkt hat. Teile dich mal mit und wie wir hier sehen, deshalb ja, ist die Freude da, wie Paulus sagt. Ihr Ruhmeskranz, ja, wie hat er gesagt, ihr seid ja unsere Freude, ja, getröstet worden durch euren Glauben. Jetzt leben wir, weil ihr feststeht im Glauben, im Herrn. Und das ist eine wunderbare Tröstung für jeden Einzelnen. Und deshalb ist auch es für die Missionare so wichtig. Ja, sie erfahren durch eure Gebete, durch all den Einsatz, ja, durch alles, was wir haben möchten, ja, durch das, die Gaben, all das, was damit zusammenhängt, ja, erfahren sie die Segnungen. Und sie teilen die Wirkungen Gottes mit in den Rundbriefen, die sie schreiben, wo sie euch Anteil haben lassen an dem, was der Herr in ihren Herzen wirkt und durch sie. Ja, es sind keine Bettelbriefe, wie sie oft so abgestempelt werden. Es sind einfach Dankes- und Informationsbriefe, wo wir uns erfreuen dürfen, wie der Apostel Paulus, dass Menschen, für die wir beten, für die wir unterstützen, dass sie vom Herrn gebraucht werden und im Segen des Herrn stehen dürfen. Dankbarkeit für alles mittragen. Ja, und das sagen alle Missionare, wie wunderbar und dankbar sie sind für alle Gebete, für alles mittragen. Die Segnungen, die der Herr schenkt, sind nicht nur für dich selbst da. Ja, du bist nicht ja, nur selbst da, ja, für die Segnungen, sondern die Segnungen, die der Herr in deinem Leben schenkt, sind auch für sein Leib. Denn du bist auch ein Glied von diesem Leib. Und wenn der Herr dich segnet, dann will er den ganzen Leib segnen. Deshalb ist auch deine Verantwortung, es auch kundzutun und den Herrn zu loben und zu preisen in all den Segnungen, die er in deinem Leben geschenkt hat. Und deshalb ist es auch unsere Verantwortung, dem anderen mitzuteilen, ach, wie wunderbar war doch diese Woche, wo der Herr mich in wunderbarer Weise gesegnet hat. Er hat mir dies und jenes geschenkt, er hat mich vor dem und dem bewahrt. Und so können wir uns miteinander mitteilen. Und das ist eine wunderbare Gemeinschaft, die der Herr uns schenken will. Jetzt aber müssen wir weitermachen und zum Schluss kommen. Ja, in Vers 9 bis 13 heißt es, denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott, indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus Christus richte unseren Weg zu euch. Euch aber mache der Herr völlig und überströmen in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Diese Segnungen der einzelnen Gemeindeglieder sind Freude und Lob für diejenigen, die in der Gemeinde arbeiten. Zum Beispiel wie ein Lob für die Ältesten, die die Verantwortung der Leitung tragen, die Verantwortung für die Predigt, ja, für die Lehrer in der Sonntagsschule, die einfach auch in ihrer Weise das Wort Gottes den Kindern weiterbringen. Auch das ist etwas Wichtiges in der Gemeindearbeit. Auch die Musiker, ja, die Sänger, die uns helfen, Gott in rechter Weise zu loben, zu preisen und anzubeten. Alles gehört zusammen. Das ist eine Gemeinde. Oder auch die Seelsorge, die Gott gebraucht, durch sein Wort Rat und Lösungen zu geben. Wir sollen uns freuen in ihm. Gemeinschaft. Jeder hat seine Stellung. Jeder hat seine Aufgabe. Wir sollen nur zuhören, was Gott will. Und dann können wir uns freuen, ja, miteinander und füreinander. Und so kommen wir dann zum Schluss. So schließt sich mit dem Gebet des Apostels, der, wie wir es in den letzten Versen sehen, mit einer Liste seiner persönlichen Wünsche für diese Gemeinde, die uns vieles lehrt. Und ihr könnt dann noch, und es reicht eigentlich die Zeit nicht, jetzt darauf einzugehen, auf die verschiedenen Punkte dieses wunderbaren Gebetes und des Ausblicks, den Paulus uns hier schreibt, ab Vers 11 bis zum Schluss. Aber ihr könnt es doch mal nachlesen, ja, in der Woche oder heute Nachmittag. Da wollen wir sehen, zuerst einmal in Vers 11, unser Gott und Vater selbst aber, unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu euch. Und da können wir auch ganz persönlich bitten, Herr, zeige mir den Weg, ja, welchen Bruder, welche Schwester ich besuchen soll. Oder was ich jetzt beten soll für den Bruder oder Schwester. Oder wie ich mich da einsetzen soll. Ebne mir den Weg. Zeige, was du mir machen willst. Hier, da heißt es, auch Paulus hat gebetet und den Herrn und Vater gebeten, Herr, zeige, richte unseren Weg zu euch. Und dann das nächste in Vers 10, Nacht und Tag über die Maßen flehten wir, dass wir vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt. Ja, beten wir noch, dass wir das richtige Wort für unseren Nachbar oder für unseren Bruder oder Schwester im Glauben sagen. Oder stolpern wir einfach so in den Tag, einfach so in ein Gespräch, ohne Gebetsvorbereitung, ohne Gott zu fragen, Herr, ebne mir den Weg, zeige mir, was ich weitergeben soll, schenke, dass es eine Ermutigung, ein Wort von dir ist. Und dann weiter der Wunsch, dass Gott meinen Nächsten völlig und überströmen in der Liebe gegeneinander und gegen alle macht. Den ich in meiner Fürbitte zu Gott bringe. Also, dass Gott meinen Bruder, Schwester überschwänglich macht in der Liebe. Auch da können wir jeden Tag dafür beten. Und dann noch der letzte Punkt, dass in dieser Liebe, ja, für den Nächsten wünschen, ja, für den Bruder, Schwester, die Herzen tadellos in Heiligkeit befestigt werden. Und so die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen erfahren dürfen. Ich schließe mit den zwei letzten Versen. Zwei letzten Versen, und zwar ist es ein persönlicher Wunsch von mir an euch. Und den möchte ich noch einmal lesen. Und es ist ein Gebet. Euch aber, heißt es da, euch aber, ganz persönlich euch aber, mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Maranatha. Amen.